Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Trotz Fußballfieber sind doch so viele gekommen. Es freut uns natürlich sehr zu diesem spannenden Abend. Gendermedizin brauchen Männer und Frauen die gleiche Medizin. Diese Antwort wird uns heute geben Frau Alexandra Kautzki-Villa. Sie ist aus Wien angekommen. Herzlich willkommen. Bevor ich unseren Gast genauer vorstelle, möchte ich in meiner Eigenschaft als Präsidentin des Vereins Freunde Kepler Salon einige Worte sagen. Es war nicht ohne, es war eine große Unterstützung, dass es den Verein Freunde Kepler Salon, vormals Freunde Kepler Salon, als eine lose Vereinigung gegeben hat. Immerhin fast 500 Personen haben sich eingetragen, die bekundet haben, dass es wichtig wäre, dass der Kepler-Salon weitergeführt wird und weitergeht. Dieser Freundeskreis wurde Anfang März in einen eingetragenen Verein umgewandelt und ist jetzt auch unterstützend zur Fortführung des Kepler-Salon angetan. Also wir haben uns die Aufgabe gemacht, Sponsoren zu suchen und auch finanziell beizutragen, dass der Kepler-Salon über die nächsten Jahre weitergeführt werden kann. Wir können uns nicht immer nur auf Stadt und Land verlassen. Wir müssen selber Initiative ergreifen. Ich möchte dazu sagen, von den 500 haben sich immerhin schon fast 70 Personen als Freund schon eingetragen, als Mitglied eingetragen. Der Mitgliedsbeitrag sind 25 Euro und ja, unter den fast 70 Personen sind 20 Frauen, der Rest sind Männer. Das freut uns sehr, dass so viele Männer auch kommen und sich eintragen. Frauen, bitte, wir brauchen auch Ihre Unterstützung. So möchte ich Sie nur kurz über diesen Verlauf des Freundeskreises informieren. Ja, mein Name ist Elfi Schulz, die meisten werden mich kennen. Der Ablauf des heutigen Abends wird sein eine halbe Stunde Vortrag. Sie können den Vortrag, wenn es eine Frage auftaucht, unterbrechen, heben Sie die Hand und warten Sie, bis Sie das Mikrofon bekommen. Das Mikrofon ist deshalb notwendig, nicht, dass Sie hier im Raum gehört werden, sondern dass die Fragen auch gehört werden, weil wir alles aufzeichnen. Sie können das alles im Internet nachhören. Also das Mikrofon ist wichtig zur Aufnahme, damit Sie das wissen. Also die Stimme alleine genügt nicht. Ja, Frau Kautzki-Villa ist Expertin für Endokrinologie und Stoffwechsel, speziell wo geschlechtsspezifische Unterschiede sind. Nach Promotion 1988 und der Facharztausbildung Innere Medizin habilitierte sie 1997 an der Medizinischen Universität Wien. Seit 2002 ist sie Leiterin der Diabetesambulanz, der Lipidambulanz und Adipositas-Ambulanz an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Wien. Sie ist Vorstandsmitglied und Member der Internationalen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin und als Expertin, Gutachterin für die Wissenschaftsfonds in Deutschland und Irland und als Reviewerin zahlreicher internationaler Fachjournale tätig. Frau Kautzki-Villa, wir bitten um Ihren Vortrag.
Vielen Dank für die nette Einleitung und ich freue mich auch ganz besonders, dass das Publikum auch so gegendert ist und nicht nur so zahlreich ist, dass wirklich beide Geschlechter gut vertreten sind. Wenn wir über Gendermedizin reden, müssen wir zunächst einmal ganz kurz zwei Begriffe erläutern, die vielleicht vielen sowieso klar sind, aber vielleicht nicht allen. Gendermedizin, Gender kommt aus dem Englischen, steht für Geschlecht, Aber im Englischen hat es eben mehr Bedeutung, denn im Deutschen ist das schwierig, was ist Geschlecht? Da gibt es das Genetische, das Gonadale, also die Keimdrüsen, das Genitale, das Psychische, das soziale Geschlecht, das ist ein sehr breites Kontinuum. Und im Englischen wird eben unterschieden zwischen den Sexunterschieden und den Genderunterschieden. Und die Sexunterschiede sind die biologischen Unterschiede, die dadurch gegeben sind, dass eben unterschiedliche Geschlechtschromosomen sind, X- und Y-Chromosom, unterschiedliche Hormone, wobei natürlich primär auch die Sexualhormone, die bei Mann und Frau klarerweise unterschiedlich sind, aber auch das komplette Hormonsystem reagiert ein bisschen anders, auch durch die Wechselwirkung mit den Sexualhormonen bei Mann und Frau. Und auf der anderen Seite eben das soziale Geschlecht, das eine Art Konstrukt ist, durch die Sozialisierung entsteht, durch die Gesellschaft entsteht, durch die Rolle der Frau in der Familie, im Berufsleben, in der Umgebung eben und durch Rollenbilder geprägt wird. Und das liegt natürlich auch einem zeitlichen Wandel. Hier kommt es auch zu Veränderungen tradierter Rollenbilder, wobei die Frage ist, inwieweit das wirklich schon so ganz sich durchgesetzt hat. Rollenbilder prägen uns ganz wesentlich, ob wir das wollen oder nicht. Das findet einfach statt, dem können wir uns gar nicht entziehen. Und das beginnt schon sehr, sehr früh. Das beginnt in der frühesten Kindheit. Es ist, glaube ich, allen klar, die Bilder sprechen hier für sich selbst, dass eben Buben mehr schon von klein auf erzogen werden, auch aktiv zu sein, sportlich zu sein, sich mehr für technische Dinge, naturwissenschaftliche Dinge zu interessieren. Scheinbar zieht sich das ja dann auch in der Schule fort, wie man jetzt auch bei dem Eignungstest Medizin hört. Und auf der anderen Seite Mädchen, die eher leider zu Passivität, auch was das Sportliche betrifft, erzogen werden, wo der Bewegungsmangel dann bei Frauen auch im höheren Alter, wie ich Ihnen zeigen werde, immer mehr ein Problem wird und eben auch diese Rolle des Fürsorglichen, der Nährenden oder der Mutterrolle, was ja natürlich gut ist, aber das, was halt sehr wohl auch durch die Erziehung und durch die Rolle geprägt wird. Und es gibt immer mehr Daten, dass es sogar noch früher beginnt, dass es möglicherweise sogar schon im Mutterleib beginnt, denn wir wissen, dass die verschiedenen Faktoren, die auf die Mutter einwirken, wie sie sich ernährt, ob sie Alkohol konsumiert, ob sie raucht in der Schwangerschaft, aber auch wahrscheinlich Umweltfaktoren, auch Infektionen möglicherweise, dass das schon geschlechtsspezifisch, wie wir wissen, mittlerweile auf die kindliche Entwicklung wirkt und im späteren Leben dann, also wenn sie dann erwachsen sind oder im Kindesalter, unterschiedlich Ausprägung von Krankheiten haben können. Also nur ein Beispiel, zum Beispiel Rauchen der Mutter. In der Schwangerschaft gibt es jetzt Daten, dass das vor allem bei Buben besonders dazu beiträgt, dass sie dann im späteren Leben hohen Blutdruck bekommen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Also es gibt hier auch Unterschiede, wie das genau funktioniert, wissen wir noch nicht. Und die Gendermedizin versucht eben Gesundheit und Krankheit ganz komplex zu analysieren, eben aufgrund des biopsychosozialen Konzepts. Also alles, was hier passiert an Unterschieden in der Medizin zwischen Mann und Frau, kann biologische Hintergründe haben, wird es auch wahrscheinlich, manchmal subtil, manchmal werden die gravierend sein, aber ganz ohne wird es nie sein. Und auf dem aufgesetzt ist dann eben das soziale Geschlecht. Und es sind hier Wechselwirkungen zwischen beiden Faktoren. Man kann das in Wahrheit dann gar nicht so leicht voneinander trennen. Wie hat sich die Gendermedizin entwickelt? Kam primär aus den USA, wie das meiste, und hat sich schon aus den feministisch orientierten Sozial- und Gesundheitswissenschaften und der Public Health Forschung heraus entwickelt, aus der Frauenbewegung. 1996 hat dann die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, das erste Mal so eine Gender-Arbeitsgruppe konstituiert und auch das Institute of Medicine, das ist eine sehr renommierte Institution in den USA, hat 2001 dann sich vermehrt mit diesem Thema auch auseinandergesetzt, vor allem auch mit den biologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern, und es kamen dann auch die ersten Frauengesundheitsberichte, die eigentlich auch Basis waren erst für die Männergesundheitsberichte. Es ist viel später gekommen, es sind Frauengesundheitszentren entstanden, primär in den USA, wo das ganz klar etabliert ist, und bei uns, Gott sei Dank, gibt es ja auch mittlerweile etliche und werden hoffentlich auch in Zukunft noch mehr werden. Genauso gibt es natürlich auch Männergesundheitszentren, und das ist ganz genauso wichtig. Das ist generell zu sagen, Gendermedizin wird oft so mit Frauenmedizin gleichgesetzt. Das stimmt nur bedingt, denn es gehört die Männergesundheit ganz genauso dazu und im Prinzip geht es um die Unterschiede. Also Krankheiten können entweder nur Frauen betreffen oder nur Männer betreffen oder beide Geschlechter eben betreffen. Und die Gendermedizin beschäftigt sich damit, wie diese Häufigkeit, die Symptome, die Therapie, die Ausprägung, der Verlauf der Krankheiten sich eben unterscheiden. Aber eben auch mit Frauengesundheit und auch mit Männergesundheit. Und die WHO hat das da recht schön festgelegt, dass eben Gendermedizin insofern auch Frauenmedizin ist, weil die Frauen lange Zeit benachteiligt wurden. Es ist so, dass in der Medizin, vor allem in der Forschung, der Mann halt der Prototyp war. Bei den ganzen Studien ist immer so durchschnittsalter Mann, auch nicht jeder Mann sozusagen, sondern der klassische Mann so um die 40 herum, normalgewichtig, Mitteleuropäer, das war eben so das Studienobjekt. Und auch alte Männer, Buben ist ganz anders, also in der Adoleszenz, in der Pubertät ist es wieder ganz anders, da haben wir ganz wenig Daten, auch über Kinder wissen wir sehr wenig und Gendermedizin ist in gewisser Weise auch ein bisschen eine Diversitätsmedizin, dass eben das unterschiedliche Aspekte betrachtet werden und im Prinzip auch eine Form der personalisierten individuellen Therapie. Man will da auch nicht alle in einen Topf werfen, also Mann verhält sich immer so, Frau immer so, aber das Geschlecht muss genauso wie das Alter eben einfließen in die komplette individuelle Betrachtungsweise. Und weil halt Frauen lange Zeit wenig untersucht wurden und bei ihnen weniger bekannt ist, deswegen ist hier ein großer Nachholbedarf und insofern ist es klar, dass sich die Gendermedizin auch mit Frauengesundheit besonders beschäftigt, wobei auch nicht beschränkt, weil das war eigentlich früher meistens so, wenn man so Frauenmedizin denkt, jeder an Geburtshilfe, Gynäkologie, also eher wieder Bikini-Zone-Medizin, wenn man so will, beschränkt auf Sexualität und auf Schwangerschaft, Geburt. Und man muss es aber komplex betrachten, alle Phasen praktisch der Entwicklung der Frau, alle Zyklusphasen, alle Lebenszyklusphasen, also gesamtmedizinisch, mit allen sozialen Einflüssen auch. Also was will die Gendermedizin? Eben diese Unterschiede wahrnehmen und dann letztlich soll es zu einer besseren Versorgung natürlich münden, das ist das Endziel. Also erst müssen wir mal mehr Wissen generieren, bevor man dann auch sagen kann, mehr Studien haben, das ist jetzt wirklich ableitbar, das ist in Zukunft evidenzbasiert, neue Richtlinien. Also das ist das Endziel dann. Und Unterschiede gibt es einfach schon allein in der Wahrnehmung, wie wird Gesundheit, wie wird Krankheit empfunden, wie geht man mit Behinderung um, das alles, wie ist es in der Pflegesituation, also da spielt Geschlecht, vor allem eben das soziale Geschlecht, eine sehr, sehr große Rolle. Und schließlich auch damit, wie ich umgehe dann auch mit Medikamenten, Verordnungen, Lebensstilveränderungen, also im Prinzip mit allem, was Krankheit und Gesundheit betrifft. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, ich habe vorher da das Jentl-Bild gehabt. Sie fragen sich vielleicht, warum, was das da zu suchen hat. Da ging es ja darum, dass sich die Frau als Mann präsentieren musste, um studieren zu können. Und das Jentl-Syndrom, da gab es in einem ganz renommierten Journal, dem New England Journal of Medicine, einen Bericht, wo der Herzinfarkt als klassisches Syndrom genommen wurde und gezeigt wurde, dass Frauen oft nicht erkannt werden und deswegen auch schlechtere Ergebnisse dann haben, schlechtere Resultate, weil sie sich eben nicht so präsentieren wie der Mann. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, jeder kennt diese Bilder, Vernichtungsschmerz, massiver Brustschmerz, Herzinfarkt-Symptomatik, Vernichtungsgefühl, Atemnot, Übelkeit, nicht? Das sind so die klassischen Bilder und es wird fast immer auch nur mit einem Mann dargestellt. Also wenn man Bilder sucht, ist fast immer ein Mann. Natürlich kann die Frau sich genauso präsentieren. Das heißt ja nicht, dass das bei der Frau nie so ist. Kann genauso sein, aber sehr, sehr häufig ist es eben so, dass es bei den Frauen ganz anders ist und deswegen nicht erkannt wird, dass es unspezifische Beschwerden sind, dass es nicht so dramatisch verläuft, dass sie eher eben auch Knöchel, geschwollene Knöchel kriegt, Leistungsknick, fast wie eine Depression es teilweise ausschaut. Es können Schmerzen sein im Zahnbereich, im Kieferbereich, also einfach nicht typisch, wobei atypisch ist ja auch schon wieder so ein Ausdruck. Warum atypisch? Es ist halt anders als bei Mann. Frauen sind eben nicht kleinere Männer. Davon ist nämlich lange Zeit ausgegangen, genauso wenig wie Kinder nicht einfach nur kleinere Erwachsene sind. Da spielen eben viele Dinge mit und auch der Hormonstatus natürlich. Und es gibt auch Untersuchungen, wo man Frauen gefragt hat und Männer auch, aber bei Männern war es besser, die sind da besser informiert offensichtlich, aber bei Frauen war das relativ schlecht über die Informationen, was ist die häufigste Todesursache. Also die viele Frauen glauben, Krebs leiden, Brustkrebs ist die häufigste Todesursache, das stimmt gar nicht, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Und das kommt auch dazu vielleicht, dass auch bei selbst, wenn man Veränderungen an sich bemerkt, dass Frauen vielleicht das schlechter wahrnehmen oder dann auch andere Sachen denken, genau, und dann auch den Arzt ein bisschen in die Irre leiten, weil sie auch oft nicht so genau ausdrücken. Also ganz wichtig beobachten, vielleicht festschreiben und nicht locker lassen. Ja.
Frauen kommunizieren eigentlich auch ganz anders.
Nicht? Genau, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Sind auch viel emotionaler, aber auf das komme ich dann eh noch. Und im Prinzip sind Frauen eben beim Herzinfarkt um 10 Jahre älter. Sie sind ja geschützt durch die Sexualhormone, durchs Östrogen, haben sie einen gewissen Gefäßschutz, einen Vorteil den Männern gegenüber. Wenn sie aber Diabetes haben, ist dieser Schutz weg. Also das ist auch ganz wichtig. Frauen haben relativ hohe Sterblichkeit auch beim Herzinfarkt im jüngeren Alter. Das ist auch nicht so bekannt. Und wenn, wie gesagt, eine Stoffwechselstörung ist, ist leider auch dieser Schutz weg. Wie schaut es jetzt wirklich aus mit den Todesursachen? Die Nummer 1. Bei Männern und Frauen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz klar. Und das hat, wenn Sie da schauen, die letzten 20 Jahre wirklich sehr, sehr abgenommen, dank der verbesserten Medizin. Bei Männern allerdings etwas stärker als bei Frauen. An der Stelle 2 haben wir dann natürlich die Krebsleiden, die auch Gott sei Dank bei beiden Geschlechtern etwas abnehmen. Dann kommen sonstige Erkrankungen, da ist vor allem Stoffwechsel drin, der Diabetes, der da den Hauptteil ausmacht, und da sehen Sie, dass der im Gegensatz zu den anderen steigt, nicht? Das hängt damit zusammen, dass eben alle immer übergewichtiger werden. Typ 2 Diabetes, Altersdiabetes nimmt zu bei den Frauen etwas stärker als bei den Männern. Und dann haben wir da eben noch als große Gruppe, vor allem bei Männern in jüngeren Jahren, Verletzungen und Vergiftungen. Also beim Mann durch Sozialisierung, risikoreichen männlichen Lebensstil sind wesentlich mehr Unfälle, aber auch mehr Selbstmorde und ist im jüngeren Alter sogar teilweise eine höhere Sterblichkeit. Das sind so europäische Daten, wo Sie auch über die Trend sehen können, wie sich die Volkskrankheiten entwickeln. Bei Männern und Frauen nehmen eben die Klassiker, die epidemisch zunehmen, Übergewicht, hoher Blutdruck, Cholesterin, Diabetes, das nimmt alles leider zu. Also Hypertonie bleibt ungefähr gleich, betrifft aber doch 60% der Bevölkerung. Sie sehen Übergewicht bei den Frauen noch stärker ansteigend als bei den Männern. Cholesterin, Gott sei Dank, nimmt ab. Ist auch aufgrund der guten Statine, der Medikamente, die wir hier haben und die bei Männern und Frauen an und für sich gleich gut wirken. Und Rauchen leider wieder etwas durch die Sozialisierung scheinbar bei der Frau stark im Steigen und vor allem bei der jungen Frau. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum der Überlebensvorteil der Frauen etwas weniger steigt und sich das ein bisschen auszugleichen scheint. Ui, da habe ich jetzt auf was Falsches gedrückt. Was habe ich jetzt gemacht? So. Das ist der Richtige. Und auch die Körperwahrnehmung ist anders. Ich glaube, das hat jeder schon selbst einmal beobachten können. Braucht ja nur Frauenzeitschriften anschauen, das strotzt nur von, wie nehme ich ab und wie kann ich noch schöner sein und Bikini-Saison und das und jenes. Und mit irgendwelchen Mittelchen geworben, die Männerzeitschriften sind da, kommt das eigentlich kaum vor, obwohl auch Übergewicht dort zunehmend auch ein Thema wird und Ernährung hoffentlich auch bei den Männern in Zukunft mehr Stellenwert hat, denn Männer ernähren sich wesentlich ungesünder und auch dort nimmt natürlich Übergewicht zu. Aber Frauen haben da eben wirklich mehr ein Problem durch die Erziehung wahrscheinlich auch und wir haben da sehr, sehr viel Essstörungen auch bei den Frauen, also nicht nur Übergewicht, auch viele Frauen, die an Magersucht leiden oder andere Essstörungen haben. Lebensstil ist eben was mit einerseits den Volkskrankheiten zu tun hat, Diabetes, Übergewicht, andererseits aber auch ein Gender-Sache ist. Ernährung ist eine typische Gender-Sache, das ist richtig Doing Gender, wenn man beobachtet, wer isst was, wer trinkt was. Mhm. Im Wirtshaus, nicht? Die Fleischportionen, die großen, das Bier, Alkohol mehr bei den Männern, nicht? Und Salat, kleine Portionen, Light-Sachen, das wird das sein, was wahrscheinlich eher die Frauen essen. Und leider in Bewegung bei den Frauen wird zu wenig genützt. Also Männer schätzen Bewegung eher als gesundheitsförderndes Instrument, das ist gut und ist ganz wichtig, dass schon beim Kindesalter, schon in der Schule, in Zukunft mehr Bewegung wieder, Turnen, Schulunterricht auch wieder mehr Stellenwert hat. Das wäre ganz, ganz wesentlich. Bei den Frauen ist eben die Ernährung eher das Zentrale. Es gibt aber jetzt als Beispiel nur, ich will da gar nicht auf die einzelnen Daten eingehen, ich will nur zeigen, Diabetes jetzt so ein Beispiel betrifft ungefähr beide Geschlechter gleich häufig. Also es ist ungefähr 50% Frauen, 50% Männer, etwas mehr Frauen sogar, aber einfach deswegen, weil die Frauen ja älter werden und deswegen auch mehr den Altersdiabetes dann letztlich haben. Aber aus Deutschland, und das ist ja doch vergleichbar auch mit unserer Bevölkerung, gibt es Daten zum Beispiel aus dieser CORA-Studie, das war eine große Studie in Augsburg, wo man beobachtet hat, Risikopersonen, Männer und Frauen, große Anzahl über doch einen langen Zeitraum, also das waren 7 Jahre, und geschaut hat, wer bekommt Diabetes, und da haben die Männer sogar doppelt so häufig Diabetes bekommen als Frauen. Also auch für Männer ein ganz ein wichtiges Thema. Dann hat man auch geschaut, ob unterschiedliche Risikofaktoren sind. Und da hat sich gezeigt, dass vor allem das Alter bei den Männern noch stärkerer Risikofaktor war als bei den Frauen. Diabetes der Eltern war bei den Männern ganz wichtig. Übergewicht noch mehr als bei den Frauen interessanterweise. Und was wichtig ist, ist ein typisches Beispiel auch für Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Medizin. Bei Männern ist immer eher der Nüchternblutzucker erhöht. Das findet man auch leichter, weil in den gesunden Untersuchungen der Nüchternblutzucker ja oft dabei ist, während bei Frauen eher der Wert nach den Mahlzeiten oder der Belastungswert nach einem Zuckerbelastungstest hoch ist, wo man ja auch eine Vorstufe von Diabetes findet. Das heißt, wenn ich nur so nüchtern messe, werde ich Frauen oft gar nicht erkennen, die schon sehr gefährdet sind, weil auch schon dieses Vorstadium mit hohem Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt zum Beispiel einhergeht.
Also, muss man das jetzt als Frau wissen oder weiß das der Arzt?
Wir versuchen es auch überall zu verbreiten. Ja, also wir haben es in den Leitlinien der Diabetesgesellschaft, habe ich ein Kapitel dazu schon geschrieben, wo das steht. Also, und auch in den Fortbildungsveranstaltungen weise ich immer darauf hin. Also ich hoffe, dass es ist halt aufwendiger, nicht? Der Zuckerbelastungstest kostet natürlich auch was und ist aufwendiger. Aber ich glaube, dass sich das langsam auch durchspricht, so wie auch beim Herzinfarkt, diese unterschiedlichen Symptome dürfte jetzt mittlerweile bei den Ärzten und Ärztinnen schon recht bekannt sein. Und hoffentlich, wahrscheinlich ist eh das Sicherste bei den Patientinnen und Patienten, dass man selber auch darauf achtet und einfach lästig ist.
Das erfährt man im Kepler-Salon dann, nicht?
Gut. Oder anderes Rauchen dürfte bei den Männern wieder noch stärkerer Faktor hier in dieser Untersuchung sein. Harnsäure zum Beispiel ist interessant, dürfte bei Frauen wieder ein mehr schädigender Faktor sein, auch für Nierenerkrankungen. Also erhöhte Harnsäure ist ein Risikofaktor, der jetzt auch mehr wieder Beachtung findet in der Zukunft, wo man noch nicht recht weiß, vielleicht, dass man da noch unterschiedliche Zielbereiche angeht. Noch ist nicht so, dass man dann schon therapiert in diesem niedrig erhöhten Bereich, aber da ist momentan ein bisschen ein Wandel. Vielleicht, dass sich da in den nächsten Jahren das ändert. Ja, das jetzt so ein Beispiel. Also zum Beispiel, Sie haben einen älteren Mann, eine ältere Frau mit Diabetes, die klagen über Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schwäche. Was glauben Sie, was wird eher hier von den Ärzten in Richtung Durchuntersuchung oder als Diagnose folgen? Also beim Mann wird eher Verdacht auf Herz-Kreislauf-Erkrankung sein, wird eher eine komplette Durchuntersuchung sein. Und bei der Frau leider sehr oft psychisch, psychosomatisch Depression. Und es ist sicher so, dass Frauen häufiger Depressionen haben, auch aufgrund der Hormone, weil eben die Östrogene hier ganz offensichtlich und vor allem Abfall in den Östrogenen oder starke Schwankungen fördern sind. Aber es dürfte auch oft eine Übertherapie sein. Und in Wirklichkeit ist es so, dass der Diabetes zum Beispiel bei Mann und Frau natürlich mit einem erhöhten Risiko auch für Depressionen, auch beim Mann einhergeht, bei der Frau wesentlich häufiger. Frauen haben fast immer doppelt so häufig Depressionen wie Männer. Aber auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Herzschwäche sind eben wesentlich höher und sogar bei der Frau stärker erhöht als beim Mann. Also insofern müsste man da ganz, ganz fest dran denken. Und auch Demenz könnte theoretisch so beginnen. Das ist natürlich auch bei beiden erhöht, hat auch andere Ursachen, bei Männern oft eher Gefäßprobleme als Ursache, bei der Frau eher der Alzheimer, der dann häufiger ist. Und das ist immer, zeige ich immer ganz gern, weil das schon so viel aussagen irgendwie, wie überhaupt Gesundheit empfunden wird. Das ist von der Weltgesundheitsorganisation 96 ist das festgestellt worden, was ist Gesundheit? Die allgemeine Definition ist einfach ein komplettes körperliches, emotionales, mentales und soziales Wohlbefinden. Wie definieren es Männer eher? Fehlen körperlichen Gebrechen und Symptome, gute körperliche Leistungsfähigkeit und erhaltene Potenz? Frauen, Zustand des körperlichen, emotionalen und mentalen Wohlbefindens. Also da zeichnet sich schon ein bisschen ab, wie Stellenwerte sind, was dann auch für die Krankheit, die Progression und so auch eine Bedeutung hat und was eben als gesund empfunden wird, als Ziel empfunden wird.
Ein Mikro bitte.
Na, lüften, Oma, ach so, lüften. Ach so. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, ja. So heiß, gell? Vielleicht drüben noch. Und auch Stress ist unterschiedlich bei Männern und Frauen. Und Stress ist auch ein Faktor, der mit Depressionen, wenn er chronisch ist, dann einhergeht. Mhm. Und ist auch etwas, was letztlich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängt und auch mit Diabetes. Also gibt es jetzt immer mehr Daten, dass da doch gewisse Parallelen sind und dass chronischer Stress langfristig doch auch gesundheitsschädigend ist. Frauen reagieren eher auf sozialen Stress und beantworten auch Stressreize eher damit, dass sie eher grübeln und eher in sich kehren und das versuchen irgendwie zu verarbeiten, während der Männer eher so diese Kampf- oder Fluchtreaktion haben, was irgendwo auch besser ist, und eher externalisieren.
Was versteht man genau unter sozialen Stress? Was
na, eher Stress zum Beispiel in der Familie, okay, mit den Lebenspartnern, okay, im unmittelbaren Umfeld. Okay. Also für die Frauen ist überhaupt familiäre Situation immer ganz, ganz wichtig. Beim Mann ist das Berufsleben oft mehr im Vordergrund. Okay. Und Frauen versuchen sich dann eher auch tend to be a friend, sich eher zu verbünden, sozusagen mit dem Stressor. Vielleicht evolutionsbedingt, ich weiß es nicht, aber es ist so, während Männer eher, wie gesagt, eher Kampf oder Flucht, so eher was auch noch vom Tierreich so die Reaktion ist, wo auch eher abreagiert wird und was dann eben wahrscheinlich günstiger ist. Da habe ich eben auch Risikofaktoren noch angeführt, und das ist auch recht interessant. Bei Frauen ist es zum Beispiel, also bei beiden ist natürlich niedriger sozioökonomischer Status, wenn ich weniger Einkommen habe, schlechtere Stellung habe in der Gesellschaft, ist das natürlich auch ein Stressfaktor. Auch Migrationshintergrund ist immer auch mit mehr Stress und Depressionen verbunden. Bildung ist ein wichtiger Faktor, je höher, desto niedriger. Aber zum Beispiel bei der Frau, Hausfrau, Ehefrau oder Mutter, ist Stressfaktor. Beim Mann ist es eher das Alleinleben oder die Trennung. Ja, also da sieht man auch schon irgendwie die Gewichtung, die Gestellung sozusagen in der Gesellschaft, in der Familie. Oder alleinerziehende Mutter ist, glaube ich, klar, das ist ganz, ganz ein besonderer Stressfaktor, weil der wirklich eine große Mehrfachbelastung ist. Und die Pflegeangehöriger ist noch ein ganz großer Faktor. Halt letztlich
auch wieder
hauptsächlich Frauen, die Frauen. Ja. Also da gibt es auch Erhebungen auch von der Statistik Austria, dass natürlich auch Männer pflegen, aber doch wesentlich mehr Frauen, vor allem bei Familienangehörigen in der Pflege im Einsatz sind. Und dadurch dann auch, vor allem wenn sie dann womöglich noch berufstätig sind, Kinder haben, dann ist das ein nicht mehr zu bewältigen eigentlich. Und es ist ja auch nicht bezahlt, es wird auch oft nicht gewertet, geschätzt und ist dann einfach zu viel und ist krankheitsfördernd. Beim Mann ist eben eher so beruflich, wenn er nicht Erfolg hat oder nicht gewürdigt wird, seine Anstrengungen, das sind dort eher die Stressfaktoren oder auch die Pensionierung. Also das ist, sieht man einfach, der Beruf ist doch das Wichtigste hier eher. Und dieses Bild zeige ich sehr gern, weil das finde ich so schön und so alt, die Hieroglyphen praktisch, die ägyptischen nach Gardiner, zeigt diese unterschiedlichen Ansichten, die Erwartungen, die man an Mann, Frau eben hat, diese Geschlechtsstereotypien, kurz gesagt, dass der Mann hier immer aktiv in 100.000 Aktionen dargestellt wird, aber immer ist er unabhängig und tätig. Die Frau immer so in sich geschlossen und eher unterstützend und oder auf die, genau, wieder mal auf die Reproduktion eher beschränkt. Wobei man auch sagen muss, dass Hatschepsut ja eine ganz starke Frau war damals, also das ist eh toll, dass das zu der Zeit auch eine Frau seine Position haben konnte. Genau, aber andererseits durfte sie zum Beispiel bei Zeremonien, durfte sie nie den weiblichen Part spielen. Das ist auch wieder interessant, da musste sie den männlichen Part spielen. Also so weit war es dann doch wieder nicht, also dass sie da die weibliche Rolle haben durfte.
Okay.
Ja, Depressionen ist eben etwas, auch so was Klassisches, wo man die Unterschiede sieht, wo eben biologisch auch sehr schön herauskommt, dieses gleiche Vorhandensein biologisch, aber auch sozialer Faktoren. Hier weisen wir eben, dass die weiblichen Sexualhormone Östrogen eine Rolle spielen, zum Beispiel Babyblues nach der Entbindung oder Schwangerschaftsdepression oder auch das prämenstruelle Syndrom sind einfach Zustände, wo starke Änderungen im Östrogen sind, wo man mehr Depressionen hat. Und ganz klar, dass bei der Depression natürlich psychosoziale Faktoren sind, auch Armut, Stressfaktoren, Gewalterlebnisse. Und Frauen sind eben insgesamt doppelt so häufig betroffen, bekommen aber auch hauptsächlich Psychopharmaka verschrieben. Und inwieweit das wirklich immer notwendig ist, ist eben zu hinterfragen.
Und Männer, wie lösen die das Problem?
Oder? Nein, bei Männern ist eher so, dass sie unterdiagnostiziert sind. Also da sind wirklich die Männer benachteiligt auch. Also Frauen vielleicht auch, weil sie überdiagnostiziert und übertherapiert werden, ist ja auch nicht gerade gut, wenn in Wirklichkeit irgendeine Krankheit womöglich mit einem Psychopharmakon behandelt wird, aber Männer sind da einfach überhaupt zu wenig diagnostiziert. Da kann sich's auch wieder anders, wenn man so will, äußern, oft mit Aggressionen, Alkoholkonsum, eher Gewalttätigkeit, Schlafstörungen, und das wird oft eben auch nicht wirklich erkannt. Also hier ist eher ein Aufholbedarf auf der Männerseite, so wie auch wie bei Osteoporose zum Beispiel, wo man auch eher an die Frauen denkt, was aber Männer zunehmend auch betrifft. Und was genauso wichtig ist oder ganz besonders wichtig ist, auch dort abzuklären, weil das oft andere Ursachen hat, eben nicht die Hormone, sondern eher andere Erkrankungen, die dann auch behandelt werden müssten. Ganz kurz nur zur Bevölkerungspyramide. Derzeit gibt mehr ältere Frauen als Männer, weil Frauen einfach länger leben, 5 bis 6 Jahre. Das ist so in ganz Europa eigentlich überall, egal wo man hinschaut. Wenn wir uns aber die Prognosen anschauen, bis 2050 sieht man, dass es sich verändert. Wir werden immer mehr überhaupt alte Leute natürlich haben. Das heißt, das ist dann auch überhaupt in der Gesundheitsvorsorge und Pflege sicher ein Problem. Und es gleicht sich mehr an. Also wenn man schaut, Lebenserwartung bei der Geburt, Männer, Frauen, so holen da die Männer auf sozusagen, aber eher weniger, weil sie so gesund jetzt leben, sondern eher, weil die Frauen ungesünder leben. Also eher. Und obwohl sie aber länger leben, sind sie einfach mehr chronisch krank. Also hier wieder Daten aus der Statistik Austria. Man sieht, dass außer Herzinfarkt fast alles mehr die Frauen betrifft, vor allem auch Wirbelsäulenbeschwerden, hoher Blutdruck, Depression sowieso, Osteoporose. Also sie sind in der Lebensqualität, fast immer geben sie an, dass sie schlechter sind und mehr chronisch krank sind. Ein etwas, was doch auch, finde ich, bezeichnend ist und für die Gendermedizin auch interessant, ist das Kapitel Transplantation. Weil es da ja auch um soziale Faktoren geht. Ich brauche ja Organspender sozusagen und Empfänger. Und zum Beispiel weltweit sind jetzt, wenn man die Niere, ist ja das häufigste Organ, ist die Niere, die transplantiert wird, sind 65% der Lebendnierenspender. Das ist das Beste, wenn direkt praktisch eine Niere gespendet wird und nicht erst also postmortem, sind Frauen, aber empfangen tun es genauso viel Männer. Also Frauen sind einfach die eher geben, und da gab es in Kanada eine Untersuchung, wo 36% der Frauen bereit waren, für den Ehemann die Niere umgekehrt zu spenden. Nicht. Umgekehrt waren es nicht einmal 7%. Ja? Also es ist irgendwie, wobei man nicht weiß, warum das so ist. Ja? Ist das irgendwie der Druck in der Gesellschaft, dass das eher erwartet wird von der Frau? Es ist nicht klar, ja. Also auch in diesen Untersuchungen, man weiß es eigentlich nicht. Ob das wirklich so oder ob das eher doch das Gefühl ist, dass man das muss irgendwie, diese Rolle des Mütterlichen. Es ist unklar, ja. Aber es ist dann, auch von der ärztlichen Seite nämlich, das ist dann auch spannend. Also auch bei dasselbe ist auch bei Leber, ja. Also viel mehr Frauen, die spenden, und Männer, die empfangen. Aber was interessant ist, dass auch auf Seite der Ärzte und Ärztinnen irgendwie ein Gender-Selektions-Bias besteht, weil gerade bei der Nierentransplantation man gesehen hat, dass einfach die Anzahl von Männern und Frauen, die auf die Liste kommen für die Transplantation, man muss ja da angemeldet werden, man muss auf eine Liste kommen, und da werden einfach viel weniger Frauen auf die Liste gesetzt, und auch da weiß man nicht wieso, weil ganz sicher niemand eine Frau benachteilen will, also das glaube ich kann man sagen, ich glaube nicht, dass irgendein Arzt, irgendeine Ärztin sagt, das ist eine Frau, die setze ich jetzt nicht auf die Liste, also es ist nicht wirklich klar, und das ist diese Studie hier, eine relativ rezente, 2009, in einem großen amerikanischen, sehr guten Journal. Da sehen Sie vor allem ältere Frauen, die sind ganz arm. Also unter 45 geht's noch, aber wenn die Frauen 45 Jahre überschreiten, kommen es plötzlich viel weniger auf die Liste. Ja? Also hier bei den 65-Jährigen...
Die Wertigkeit ihres Lebens
offensichtlich schwindet. Schaut irgendwie so aus.
gebraucht.
Also bei den 65-Jährigen, Sie sehen da oben die Männer, unten die Frauen, das ist die Hälfte praktisch, ja, die da auf die Liste kommen.
Das ist aber schon sehr erschütternd.
Wobei, wenn Sie auf die Liste kommen, das ist das untere Bild, Sie sehen zwei gleiche Linien, ja, dann kriegen Sie gleich schnell die Niere. Also es ist nicht so, auf der Liste mal drauf, bekommen Sie es gleich schnell. Ja. Also es ist wirklich diese unterschiedliche Wahrnehmung, die da im Unbewussten abläuft, vielleicht auch, dass Frauen ängstlicher sind, wird auch spekuliert, dass sie vielleicht mehr Angst haben vor Komplikationen. Andererseits weiß man, dass die Daten bei ihnen sogar besser sind teilweise
als aber bei den Männern. Aber eine Niere oder ein Organ spenden bedarf ja auch eines großen Mutes. Also
eben, also es ist wirklich unklar, oder offensichtlich, dass selbst die Ärztinnen, ist Frau, müsste man ja auch annehmen, nicht, dass irgendwie im Unbewussten anders beurteilen. Es muss auch mehr bewusst gemacht werden, offensichtlich.
Wenn man stirbt, wird man nicht gefragt, oder?
Wenn man stirbt, wird man an und für sich nicht gefragt, nein. Nein, das ging es auch um Lebensspende eben, da ging es ums Freiwillige. Das ist richtig, ja. Aber natürlich, wenn ich nicht auf der Liste bin, kann ich auch nicht die Niere kriegen, nicht? Weil dann bin ich nicht gelistet, dann komme ich einfach nicht dran.
Moment. Mikro bitte, ein Mikro.
Oder Sie meinen die Lebenserwartung oder was haben Sie gemeint?
Bitte gehen Sie.
Ich glaube, der Herr hat gemeint, wer steht auf der Spenderliste? Sind da mehr Männer oder Frauen?
Frauen.
Frauen auch, Frauen. Ja.
Also ich kann nur sagen, weil ich selbst als Nephrologin tätig bin, dass Frauen sehr zurückhaltend sind, um sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Ja.
Aber warum?
Es gehen soziale Faktoren, die Familie vor, es gehen organisatorische Sachen, es geht der Beruf vor. Wenn man die Wartezeit an oder die Zeit annimmt, von Dialyse bis zur Transplantationsmeldung, dann sind es die Frauen, die viel länger dazu brauchen, um sich dann wirklich dazu zu entschließen, dass sie sich auf die Warteliste setzen lassen. Ja? Das ist, glaube ich, keine Ungerechtigkeit von Seiten der Ärzte, sondern es ist eine freie Entscheidung der Patienten. Und das ist so. Ja? Also Frauen werden genauso früh gefragt wie Männer, wenn sie dialysieren, mit Check-up zur Transplantation, und die Frauen sind es, die dann sagen, ich möchte noch ein bisschen warten, ich brauche noch ein bisschen Zeit und.
Das ist einer der Punkte, die eben auch diskutiert werden, aber das allein wahrscheinlich auch nicht. Also es muss, aber ist auch die Frage, warum nicht? Denn eigentlich sind die Ergebnisse sogar besser
bei den Frauen. Ich glaube, weil sich Frauen immer zurücknehmen.
Ja, eben, da müsste man dann dort auch ansetzen, natürlich, bei den Patientinnen mehr aufmerksam machen.
Ja, sicher. Und das stimmt auch, dass Frauen von sich aus sich als Spenderinnen anbieten. Von Männern kommt selten die Frage, kann ich meiner Frau eine Niere spenden? Es sind hauptsächlich Frauen, die sagen, ja, wie schaut's denn aus? Kann ich jetzt meinem Mann, der jetzt dialysepflichtig wird, eine Niere spenden?
Es ist wahrscheinlich auch doch irgendwo ein gesellschaftlicher Druck, oder ist das wirklich immer so von innen her, die...
Es darf kein Druck sein. Also da werden wirklich viele Gespräche geführt.
Ist schon klar, aber existiert ja irgendwo doch im Hintergrund, ne?
Ja, und es ist auch so, wenn Kinder an die Dialyse kommen, ja, ist es auch meist die Mutter, die als Erste kommt und fragt, kann ich meinem Kind die Nieren spenden, eine Niere spenden? Und der Vater ist meist gar nicht zur Stelle.
Ja, danke, dass Sie im Prinzip dass ich diese Studie bestätigt, ist das wirklich so, ja. Und es ist aber das Überleben ja viel besser, nicht? Werden Sie mir auch bestätigen, wenn man transplantiert. Es ist ja nicht so, dass das wurscht ist, nicht? Also Dialyse ist sicher das Schlechteste. Wenn man transplantieren kann, sollte man es, weil Langzeitüberleben einfach besser ist. Ja, und die Kommunikation, da haben wir schon angeschnitten. Das möchte ich auch nicht ins Detail gehen. Das ist nur so eine Meta-Analyse, wo große Studien zusammengefasst betrachtet wurden, wo man geschaut hat, Ärztinnen und Ärzte, wie lange beschäftigen sich die mit Patientinnen und Patienten, auf was gehen die ein in den Fragen. Und da kam heraus, was das Biomedizinische betrifft, also rein die medizinischen Fakten sozusagen, da haben sie beide gleich, fast vielleicht sogar minimal besser bei den Männern, aber kann man sagen gleich. Aber alles, was psychosoziale Faktoren geht, was Fragen gibt, positive Gespräche, verbal und nicht verbal, emotional, ja, da haben die Frauen sich viel mehr Zeit und gewidmet und mehr damit beschäftigt und haben auch insgesamt sich mehr Zeit für die Patienten genommen. Also es war ein signifikanter Unterschied. Also auch hier offensichtlich Unterschiede. die man einfach wissen muss. Und es gibt auch relativ viele Studien jetzt, die auch analysieren, Geschlechterverhältnis, Arzt, Patientin und umgekehrt, wie wieder diese verschiedenen Geschlechtsdiaden, wie die sich auswirken können auf die Gesundheit und auf die Krankheit. Und das ist ganz interessant. Also insgesamt, obwohl es da auch sehr unterschiedliche Ergebnisse gibt, also da kann man nicht sagen, so ist es, die eine Untersuchung findet so, die andere so. Aber das Gleichgeschlechtliche dürfte doch recht gut sein. Also Ärztin, Patientin, Patient, mhm. Arzt ist scheinbar eine meistens recht gute Kombination. Oder auch Ärztin ist teilweise auch, dass sie sich scheinbar mehr halt versucht, auch in der Prävention zu engagieren, in der Vorsorgeuntersuchung und sich einfach mehr Zeit nimmt, auch mehr sich um das ganze Umfeld des Patienten kümmern. Mhm. In der medizinischen Versorgung selbst sind sie immer gleich, also da gibt's nichts. Ja. Aber nur als ein Beispiel, und das ist dann eh schon der Schluss, wieder vom kardiovaskuläres Risikofaktormanagement wissen sicher, dass eben Herz-Kreislauf-Erkrankung ist Todesrate Nummer 1 und da ist eben so wichtig, dass man jeden einzelnen Risikofaktor versucht zu reduzieren und das ist eben, dass man nicht mehr raucht, dass man das Cholesterin senkt, den Blutdruck senkt, Diabetes optimal behandelt, all diese Faktoren nennt man eben das Multifaktorielle, alle diese müssen behandelt werden. Und da hat man Allgemeinmediziner und Medizinerinnen geschaut, beim ganz großen Spital wieder aus den USA, 157.000 Patienten mit Diabetes und Patientinnen und hat als Zielparameter genommen eben das HbA1c, das ist so unser Goldstandard zur Stoffwechselkontrolle, wenn irgendwer Diabetes hat oder kennt er den Wert. Oder das Cholesterin, das LDL-Cholesterin kennt auch jeder oder Blutdruck, also die Parameter, die halt da eine Rolle spielen. Hat dann geschaut, wie sind die eingestellt und wie hängt das auch mit dem Geschlecht der Ärztinnen und Ärzte eben zusammen. Hat gefunden, dass generell, und das findet sich in allen Untersuchungen, selbst auch bei unserer eigenen haben wir das gefunden, Patientinnen sind immer mit dem Cholesterin schlechter eingestellt. Offensichtlich sind sie auch schwerer zu behandeln. Blutdruck meistens auch schlechter eingestellt und da war auch die Diade, also die Kombination Patientin, Ärztin, was die Zuckereinstellung betrifft, war noch die beste. Bei Patienten, also Männern, war es so, dass bei hohem Blutdruck besser die Behandlung intensiviert wurde, also die waren beim Blutdruck besser eingestellt und Ärztinnen, jetzt egal ob es Patienten oder Patientinnen waren, haben häufiger die blutfettsenkende Therapie und die blutdrucksenkende Therapie eher modifiziert, eher gesteigert, haben sich da mehr auseinandergesetzt. Was letztlich da bedeutet, dass selbst Ärztinnen die Patienten, also die männlichen, in Bezug auf Blutdruck besser eingestellt haben, was auch irgendwie unklar ist, wieso das so ist, weil also es sind noch sehr viele unklare Faktoren und spielt sich einfach viel ab, auch in der Kommunikation, was wir gar nicht genau noch analysieren können, wo wahrscheinlich eben so viele soziale Faktoren auch reinspielen, die uns gar nicht bewusst sind. Ja, also insgesamt hoffe ich, Sie ein bisschen überzeugt zu haben, dass es eben wichtige Unterschiede gibt, von Wahrnehmung von Gesundheit bis zu Stress und allen möglichen Erkrankungen. Wie gesagt, bei der einen Krankheit weiß man schon viel, bei den anderen weiß man noch relativ wenig. Auch in Risikofaktoren, die unterschiedlich sind. Es gibt auch wichtig und spannend bei den Medikamenten Unterschiede und eben auch in der Kommunikation, wo wir auch noch relativ wenig wissen, Lebensstil, wie man auch umgeht eben mit Krankheit, mit der Compliance, mit der Medikamenteneinnahme. Also eigentlich über das gesamte Leben in allen Bereichen her spielen diese Unterschiede einfach eine Rolle und es soll eben die Gendermedizin in Zukunft ein Teil einer besseren individuellen Therapie sein.
Ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Die Gendermedizin ist sozusagen das A und O der Medizin jetzt. Kann man das so sagen?
Das ist ein Teil, ist eine Querschnittsmaterie. Ja. Es ist ja so, dass das wirklich über alle Bereiche drüber geht und sie überall irgendwie integriert sein muss, aber trotzdem halt eigenständig sein soll, um diese Betrachtungsweise nicht zu verlieren. Aber es muss einfach ein Teil in allen Fachbereichen sein. Ja.
Sehr schön. Bitte, haben Sie schon Fragen? Ein Mikro hier.
Mich interessiert schon seit langem die Frage, wie findet man eine gute Ärztin in Linz, die sich mit Gendermedizin wirklich auseinandersetzt? Wir haben einen guten Hausarzt, aber ich glaube, der hat wenig am Hut mit Gendermedizin. Wo finde ich eine Ärztin? Ich gehe auch zu einer Gynäkologin, Hautärztin und alles Mögliche. Aber Internistin gibt es keine und Allgemeinmedizinerin habe ich auch noch keine gefunden.
In Linz? Das kann ja nicht sein, oder?
In Linz.
Bitte.
Das bin ich jetzt natürlich überfragt, weil ich ja nicht in Linz bin, aber nachdem in Linz ja sogar ein Zentrum für Gender Studies ist, auch wenn das jetzt eher von der sozialwissenschaftlichen Seite ist, kann ich mir nicht vorstellen, noch viele Veranstaltungen sind, wie jetzt hier oder auch im Herbst von der Frau Dipplinger. Ich glaube, da gibt es jemanden. Ich glaube, Sie können das besser beantworten.
Es gibt wiederholt Veranstaltungen in Linz, um eben auch zu sensibilisieren, auch auf der Ärzte- und Ärztinnen-Ebene. Wir versuchen immer wieder MedizinerInnen zu finden, die sich reflektiert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Noch können wir ganz wenige MedizinerInnen in der freien Praxis und das Problem ist dann immer auch der Kassenvertrag. Es gibt Mediziner und MedizinerInnen als WahlärztInnen, die sich mit Gendermedizin gewissermaßen auseinandersetzen, aber es gibt ganz, ganz wenige Mediziner und MedizinerInnen, mit Kassenvertrag, die sich mit Gendermedizin auseinandersetzen. Das Problem dürfte sein, das ist eine Vermutung von uns, dass man sich in einer Kassenarztpraxis schlicht und einfach aus wirtschaftlichen Gründen die Zeit dafür nicht nehmen kann. Es bedarf ganz schlicht und einfach, das ist eine Erfahrung, die wir machen mit Medizinerinnen, also ausschließlich Frauen, dass Frauen sich wesentlich intensiver mit den Patienten und Patientinnen auseinandersetzen, wesentlich intensivere Gespräche führen. Das ist ein Faktor. Aber es hat auch wirtschaftliche Gründe, dass eben lange Anamnesen nicht stattfinden können. Die bedürfen einer halben bis dreiviertel Stunde. Und das ist der Grund, warum Gendermedizin oder eben diese differenzierte Auseinandersetzung nicht stattfinden kann.
Das ist nur eine Vermutung hier im Raum, vielleicht kann die, sie scheint ja auch
bisschen. Ich würde auch sehr gerne zu einer Wahlärztin gehen, nur finde ich keine bis jetzt.
Also ich glaube, dass es die Aufgabe jedes Arztes und jeder Ärztin ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Egal jetzt, ob das Trend ist oder nicht, denn die Studien sagen uns, dass es also da Unterschiede gibt und wir wissen das schon lange, warum das so ist, dass wir Frauen, und ich glaube, ich spreche da für viele meiner Kolleginnen, uns damit auch schon seit Jahren auseinandersetzen und viel genauer Anamnese erheben als die Männer, das kann ich nicht beurteilen, ja, das weiß ich nicht.
Ich kann noch eines sagen, wir versuchen auch eben, es gibt ja bis jetzt nur diesen einen Lehrstuhl, den ich habe in Wien, ja. Und wir bieten jetzt an, einen Universitätslehrgang, einen postgraduellen für alle interessierten Ärztinnen, aber es ist auch Ernährungswissen, Sportwissenschaftler, also aus allen Bereichen her, einen Universitätslehrgang, der sich über 2 Jahre erstreckt, 20 Wochenende, sehr intensiv mit ganz, ganz tollen Referenten, kann ich wirklich nur bewerben. Das wird jetzt im Herbst beginnen und wenn irgendwer Interesse hat, man hat dann eben auch ein Zusatzdiplom, also derzeit eben Master of Gender Medicine, ist das derzeitige und wir sind aber auch in Verhandlung mit der Ärztekammer, mit der österreichischen, dass man auch ein Ärztekammer-Diplom für Gender Medizin kriegt. Also wir sind hier auch dabei, etwas zu etablieren für Österreich, aber es ist alles sehr, sehr schwierig.
Das ist für mich eigentlich der Grund, warum ich heute hier bin, dass ich mir das einmal anhöre. Ja?
Also bitte, vielleicht können wir Sie dazu bewegen, dass Sie mitmachen. Noch kann man sich anmelden.
Bitte.
Ja, Ernst Buchberger, ich melde mich jetzt als Kinderarzt und wollte Sie fragen, ab wann Sie Ihre Studien betreiben und die Differenzierung machen?
Entschuldigung, hat Sie nicht verstanden, nur dass Sie Kinderarzt sind, habe ich verstanden.
Ich frage als Kinderarzt, ja, ab wann Sie unterscheiden und ich wollte schon darauf hinweisen, dass es in der Kinderheilkunde schon ganz lange Gendermedizin gibt, dass Knaben- und Mädchenwendigkeit immer ein Thema ist, dass, das ist so meine Erinnerung an die Frühgeburtlichkeit, dass Frühgeburtlichkeit für Knaben immer ein Risikofaktor höher war als für Mädchen. Ich kann mich so erinnern, die kritische Situation, das und das und das ist gefährlich und noch dazu ist es Abur, also das war immer ein Faktor. Anorexie, also in der Kinderheilkunde gibt es schon sehr lange die Unterscheidung der Wendigkeit und dass wirklich Männer weniger gut Anamnesen erheben als Frauen, da muss ich mich jetzt persönlich schon sehr wehren dagegen.
Ich möchte euch sagen, dass bei dieser Untersuchung war nur die Länge der Visite war bei den Frauen signifikant länger. Ja? Also ja, da möchte ich mich gar nicht einmischen. Ja. Aber Also ich glaube aber, dass auch in der Kinderheilkunde ganz ein wichtiger Bereich ist, wo wir auch noch mehr sicher Forschung brauchen. Natürlich mit der Pubertät, mit dem Einsetzen der Sexualhormone wird es dann zusätzlich noch spannender, wenn wir jetzt die neuen Daten haben, sogar im Mutterleib beginnt schon eben und die frühen ersten Monate sind sicher auch ganz, ganz entscheidend, auch für epigenetische unterschiedliche Entwicklung. Also ich glaube, dass gerade in der Kinderheilkunde ein ganz ein großer Bedarf ist, da auch sich intensiv damit auseinanderzusetzen.
Das ganz frühe Sozialverhalten der Kleinen, ja. Im Kindergarten und, also das ist ja wirklich
absolut.
Das ist so signifikant.
Und ja, sicher. Nein, es ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und wir versuchen auch an der Klinik, eben mit Professor Pollack, da auch uns Frühgeborene auch anzuschauen im Verlauf, Buben, Mädchen, wie sich das weiterentwickelt. Also wir sind auch da dabei, Studien zu machen, aber da ist jede Hilfe willkommen und ich glaube, dass eben gerade in der Kinderheilkunde und in der Neonatologie ganz, ganz wesentliche Unterschiede sind. Vielleicht sogar wesentlich für das ganze spätere Leben dann eben.
Bitte sehr.
Und da war jetzt mein Name. Ich habe nur die Frage hinsichtlich der medikamentösen Behandlung. Vielleicht, dass Sie da noch ein paar Worte dazu geben können. Ist die medikamentöse Behandlung auch gravierend unterschiedlich, nicht nur hinsichtlich der sagen wir mal, Einsatzmengen, sondern auch der entsprechenden Mittel. Gibt es hier Untersuchungen oder Weiterentwicklungen? Dann hätte ich zu Ihrem Vortrag noch zwei kleine Fragen. Sie haben in dieser Studie die Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen sehr abrupten Anstieg und innerhalb weniger Jahre drinnen. Das scheint ja nicht sozusagen eine schleichende Entwicklung zu sein, was immer natürlich wäre, sondern sozusagen irgendwo ein abrupter Faktor. Gibt es da Gründe dafür genau, welche abrupten Faktoren hier diesen Anstieg bewirkt haben? Und wenn ich jetzt richtig noch in Erinnerung habe, die Verteilung, also die Altersverteilung war, glaube ich, nicht im prozentualen, sondern in wirklich absoluten Bevölkerungswerten und da verschwindet oder verkleinert sich die 40-jährige Gruppe. Also man sieht unten, die Jungen sind eben ziemlich ähnlich, bei den 40-Jährigen schrumpft das und natürlich die Älteren werden mehr. Gibt es hier Gründe dafür?
Also da waren jetzt viele Fragen, fangen wir mit dem ersten an, das waren die Medikamente, Frage zu den Medikamenten. Ja. Da ist es so, dass es eben leider bisher relativ wenig gibt. Man weiß bei einigen Medikamenten, wo es einfach aufgefallen ist, dass Frauen viel mehr Nebenwirkungen haben oder teilweise ja sogar aus dem Verkehr gezogen werden mussten, fast nur wegen Nebenwirkungen bei Frauen. Also 8 von 10 Medikamenten, die wieder aus dem Verkehr genommen worden sind, sind aufgrund von Frauenproblemen weggekommen, weil die Studienergebnisse hauptsächlich vor allem die frühen Phasen einer Medikamentenentwicklung fast immer nur bei Männern getestet werden. Also ist der Frauenanteil ganz, ganz klein, ist 20% ungefähr.
Woran liegt das?
Naja, von der Pharmaindustrie schon auch klar, nicht? Weil bei Frauen, es ist eine homogene, einfachere Gruppe, die Männer, nicht? Da gibt es keine Zyklusprobleme, es gibt nicht das Problem, dass vielleicht eine Schwangerschaft eintritt und davor fürchtet man sich ja natürlich auch klar, nicht? Seit Contergan. Ganz, ganz enorm und sind ja auch bei allen Untersuchungen dauernd Schwangerschaftstests, also Ausschluss einer Schwangerschaft notwendig, was auch sehr mühsam ist und teilweise auch von den Frauen dann als diskriminierend empfunden wird, weil das ist dann so eine Art Verpflichtung, egal ob die jetzt sagt, das ist gar nicht notwendig oder was, das muss dann durchgeführt werden. Also das ist sicher ein Faktor und wenn ich mehr Frauen und Männer habe, dann müsste ich noch unterscheiden, prämenopausal, postmenopausal, womöglich noch die Zyklushälfte bei der Frau, dann habe ich immer mehr Unterteilungen und dann brauche ich eigentlich immer größere Kollektive auch, um statistisch irgendwas aussagen zu können. Also es ist schon klar, es ist ein Kostenfaktor auch, ich bräuchte größere Gruppen und es ist einfach mühsamer, weil man eben Angst hat bei der Frau, dass sie dann womöglich bei Medikamentenstudien dann doch schwanger wird. Letztlich brauchen wir das Wissen aber, weil wir auch wissen, dass Medikamente am Markt sind, selbst wenn bei jedem drinsteht, kontraindiziert in der Schwangerschaft, das steht ja praktisch überall, nicht? Ja, sie haben auch gar keine Interesse, Studien dazu machen, weil wozu? Das ist nicht das Gebiet, wo der große Verkauf sein wird und da können nur Schwierigkeiten entstehen. Aber letztlich ist dann die Exposition da und letztlich nehmen es die Frauen dann unbewusst, weil die meisten ja doch nicht geplant schwanger werden und dann immer wieder die Probleme sind, dass wir dann eben die Medikamenteneinnahme in den frühen Schwangerschaftswochen haben und gerade dort ist es ja dann, wenn auch besonders ungünstig und man weiß eigentlich gar nicht, was man der Frau dann wirklich raten soll, nicht? Also das haben wir immer wieder. Also mehr Wissen wäre da schon gut, wobei mir bewusst ist, dass das halt auch ein ethisches Problem ist. Wahrscheinlich bräuchte man noch bessere Tiermodelle und mehr In-vitro-Untersuchungsmöglichkeiten, Plazenta-Transfermodelle, wo man das irgendwie halt vorher schon genauer untersuchen kann, weil das ist alles auch aufwendig. Und bei Medikamenten, leider findet das kaum in Beipackzetteln Einklang. Also ein Zug, selbst wenn man weiß, dass die Wirkung unterschiedlich ist, dass eigentlich die Dosis unterschiedlich zu handhaben ist, wird das in den Beipackzetteln nicht abgebildet. Also bei Beta-Blockern weiß man bei vielen, dass die Frauen niedriger zu dosieren sind, langsamer aufzutitrieren sind, dass die bei ihnen stärker atemdepressiv und frequenzsenkend wirken. Trotzdem, viele machen es einfach, weil sie es wissen aus Erfahrung, aber viele beachten es auch nicht. Ne? Und dann Aspirin weiß man, dass es eben bei den Mann eher vom Herzinfarkt schützt, die Frau eher vom Schlaganfall. Warum das so ist, weiß man nicht, aber das ist einfach unterschiedlich. Und es gibt auch in der Chemotherapie Medikamente, wo man genau weiß eben, dass das bei der Frau toxischer wirkt. Trotzdem ist das eigentlich in der Beschreibung, kommt das nicht vor, dass dann die Dosis niedriger zu setzen ist. Obwohl gute Kliniken machen es sowieso in ihren eigenen Protokollen. Aber es setzt sich einfach nicht in der Praxis wirklich um. Und Frauen haben einfach mehr Medikamentennebenwirkungen. Und es ist scheinbar, die sind die Sponsoren nicht wirklich verpflichtet, das dann im Beipacktext auch abzubilden. Und da ist jetzt dann ja auch nächste Woche, die Woche eine Pressekonferenz, wo das auch diskutiert werden wird.
Und diese Unterschiede sind die aufgrund der anderen Verstoffwechselung oder haben ja. Die kleinere Nieren oder
es arbeiten ist sicher, die ganz anders? Ja, es ist hauptsächlich auch unterschiedliche Enzymaktivitäten, auch unterschiedlicher Abbau. Teilweise wird schneller bei Frauen, teilweise langsamer abgebaut. Dann ist eben auch die Ausstellung über die Niere, über die Leber eben anders, richtig. Und ja, teilweise auch einfach, weil sie doch zarter, kleiner sind und einfach weniger Dosis, dann auch das Verteilungsvolumen kleiner ist. Frauen haben mehr Fettmasse, Männer mehr Muskelmasse, Frauen haben weniger Wassergehalt, das spielt da alles eben auch mit eine Rolle. Aber bei vielen Medikamenten wissen wir es nicht, weil es einfach nicht berichtet wird.
Gar nicht getestet.
Das eine habe ich da nicht, wusste ich nicht genau, auf was sie sich da bezogen haben mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die steigen.
Ja, ich, von den Jahren, glaube ich, war um 2000, 2002 herum, war ein abrupter Anstieg drinnen innerhalb sehr weniger Jahre. Also nicht eine.
Bei den Todesursachen oder
wo? Nein, ich glaube beim Anstieg der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da war es ein genereller Abfall und dann war es ein abrupter Anstieg im Jahre 2002 oder 2000.
Also wäre mir jetzt weder aufgefallen noch.
Sie haben es kurz erwähnt. Mit Ernährung, nicht? Also die Ernährungsgegebenheit.
Das war Übergewicht hat zugenommen.
Aha, gut, dann habe ich das voll verstanden.
Ich weiß jetzt nicht genau, was du gemeint hast.
Also die reine Übergewichtigkeit, die ist ja innerhalb weniger Zeit. Also wenn ich sage Ernährungsprobleme, zieht sich das ja normalerweise über Weltbevölkerung nicht so abrupt durch.
Na, abrupt ist, ich weiß jetzt wirklich nicht, aber das ist auch Statistik vielleicht. Ja, da hat man manchmal solche Spitzen, die jetzt nicht wirklich erklärbar sind. Aber ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was Sie meinen.
Ja, und der dritte Punkt war, das ist aber die Frage, ob es eine prozentuale Verteilung war oder absolute. Mir ist nur aufgefallen in der Bevölkerungspyramide, dass also hier bei den 40-Jährigen eine Verschlankung eintritt. Also wenn es relativ wäre, sage ich, ist klar, die Verteilung geht mehr in die Ältere. Aber ich glaube, es war eine absolute Verteilung mit absoluten Zahlen der Bevölkerung. Da wäre es sozusagen jetzt fraglich, warum die 40-Jährige oder die Gruppe der 40-Jährigen schrumpft.
Also das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, weil das sind einfach die Daten von der Statistik Austria. Also das ist so, warum, aber ich würde ich eher wirklich als Zufall jetzt sehen, ja, weil im Prinzip, was man hier sieht, ist einfach, dass es immer mehr der Wasserkopf wird und nach unten sich verdünnt, nicht? Das ist das Wesentliche, ob der irgendwo in einem bestimmten Alter vielleicht zufällig auch gerade in dem Jahr ein bisschen ein Einschnitt war. Aber also kann ich dazu nichts interpretieren.
Bitte, gibt es noch Fragen? Nutzen Sie die Gelegenheit. Bitte, der Herr da hinten. Danke.
Brettl, es dürfte sich schon allgemein herumgesprochen haben, dass die Verträglichkeit von Alkohol bei Männern wesentlich größer ist als bei Frauen. Wie ist das bei der Verträglichkeit von Nikotin? Ich glaube, da ist aus einer Tabelle herausgelesen zu haben, dass die Frauen das womöglich besser vertragen in höherem Alter als die Männer.
Also ich kenne da einige Studien dazu und die sagen eher, dass das Nikotin wahrscheinlich auf die Gefäße von den Frauen noch schädlicher wirkt als bei den Männern. Aber wie gesagt, es gibt bei diesen Studien immer, wenn man viele liest, ja, es gibt immer wieder auch welche, die ein anderes Ergebnis finden. Aber die Mehrzahl der Studien ist eher, dass es, was die Gefäßschädigung betrifft, bei den Frauen wahrscheinlich sogar noch eine Spur schädlicher ist. Aber insgesamt ist bei beiden Geschlechtern ganz, ganz klar ein hoher Risikofaktor. Sie haben auch gesehen, in der einen Studie in Deutschland, sogar auch für den Diabetes, weiß man, dass eine enge Assoziation ist, war bei Männern dann noch doppelt so stark wie bei Frauen, dass noch mehr mit Diabetes in Zusammenhang steht. Also Rauchen ist bei beiden Geschlechtern ganz, ganz schädlich, das ist klar.
Dankeschön.
Haben Sie noch Fragen? Also Ärztinnen oder Genderärzte gibt es anscheinend in Linz noch nicht allzu viele.
Na, aber es sind doch einige hier,
die sich... Ja, bitte.
Ja, eben, ich glaube, es sind schon...
Wollen Sie? Okay. Wollen Sie was sagen? Wollen Sie was fragen? Ja? Wollen Sie was sagen?
Ja, ja.
Ja, bitte, ein Mikro.
Es ist angesprochen worden, dass Frauen eben Alkohol viel schlechter ertragen. Ich habe gehört, dass da die Enzymverteilung bei Männern und bei Frauen eine andere ist. Stimmt das? Ist das richtig?
Ja. Das ist genau richtig. Männer bauen das einfach schneller ab als Frauen und deswegen wirkt es bei Frauen stärker toxisch. Ja.
Angeblich kann sich eine Frau einen Mann nicht schön trinken. Weil es früher unter dem Tisch war. Etwas anderes noch bezogen auf die Ernährung. Gibt es eigentlich genderspezifische Dinge, die Frauen besser bekommen und das andere Männern besser bekommen, bezogen auf die Werbung, wenn man sich das anschaut, der eine braucht die Kürbiskerne und die Frauen brauchen das Activia oder wie immer das heißt.
Gut, das ist aber auch schon wirklich, also das...
Und der eine hat Bauchbeschwerden und der andere hat halt Prostata-Beschwerden, aber gibt es da durch die Ernährung, kann man da vorbeugend wirken oder... Und ist da wirklich ein Unterschied zwischen Mann und Frau?
Also da wissen wir eigentlich noch nicht so viel, aber es sind interessante Fragen. Ich meine, generell ist gesunde Ernährung für beide wichtig, nicht? Also viel Obst, viel Gemüse, ballaststoffreich, dann wenig tierisches Fett. Das ist eindeutig bei beiden Geschlechtern positiv. Aber natürlich ist mit Prostata-Problemen und verschiedenen Tumorerkrankungen, die halt beim einen oder anderen Geschlecht häufiger sind, weiß man, dass halt vielleicht die Ernährung, also weil Sie da diese Kerne angesprochen haben, dass das halt da besonders günstig ist, dass Frauen halt häufig zu Verdauungsproblemen neigen, obwohl diese Blähbauchwerbungen, also ich weiß nicht, wie viele Frauen sich das gern anschauen. Ich glaube, das kann jeder nicht sehen, oder? Also ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht. Ja. Scheinbar. Es dürfte schon häufiger sein, dass Frauen da Verdauungsprobleme haben. Reizdarm ist auch was mehr Frauen haben, weil sie scheinbar das doch auch bei psychischen Problemen vielleicht dort mehr hin. Also das kann schon sein, ja, aber im Prinzip gesunde Ernährung ist für beide gleich. Also da gibt es eigentlich nichts bisher, dass man sagt, der Mann muss unbedingt das noch zusätzlich und die Frau das.
Und dann habe ich noch eine Frage zu, warum die Frauen so viel organspendefreudiger sind. Ist das nicht allgemein die Opferbereitschaft?
Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Also, ich meine, sie zieht die Brut auf, wenn man das
ganz... Ja, aber ist es wirklich, dass die Frau das wirklich aus inneren Tiefsten will, oder ist es deswegen, weil das ihr irgendwie doch auch immer wieder suggeriert wird, dass sie diese Rolle irgendwo hat? Das ist die Frage, nicht? Die kann man nicht beantworten.
Ist die Natur gegeben oder ist sie einfach...
Ja, ist es wirklich biologisch, ja? Oder ist es doch sozusagen, ist es Sex oder Gender, wenn man so will, nicht? Also, Gender auf jeden Fall, würde ich sagen, weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht, dass da biologisch irgendwas ist. Aber es ist schon interessant. Es ist auch nicht alles Gender und es gibt schon auch biologische Unterschiede. Es gibt jetzt sehr schön diese Hirnfunktionsstudien mit PET und mit MRI, wo man sehr schön sieht, wie bei bestimmten Reizen, Emotionen und so auch kognitive Verarbeitungsprozesse unterschiedlich sind. Und es sind schon wirkliche Unterschiede, auch die messbar sind, jetzt gerade auch im Gehirn. Also ganz so einfach ist es auch nicht und es ist sicher, das spielt eben aber auch wieder mit, auch die Sozialisierung, die Einflüsse von außen beeinflussen das ja auch wieder, wie Emotionen wahrgenommen werden, wie die verarbeitet werden. Also es lässt sich in Wirklichkeit nicht wirklich trennen, aber es ist sehr, sehr spannend. Gerade die Hirnforschung ist da ganz ein spannender Bereich.
Also Mann und Frau unterscheiden sich doch in vielen Dingen, ja. Nicht nur im kleinen Unterschied. Ja. Okay. Bitte, haben Sie noch Fragen? Wir haben noch Zeit.
Sie haben kurz epigenetische Einflüsse erwähnt. Könnten Sie kurz sagen, was die Epigenetik ist oder was solche Einflüsse sind? Ein praktisches Beispiel?
Also zum Beispiel Ernährung. Ernährung in der Schwangerschaft kann epigenetisch zu Veränderungen führen. Sowohl eine Fehlernährung als wahrscheinlich auch eine Überernährung. Aber die Epigenetik ist auch eine sehr junge Wissenschaft. Ja, ich bin da kein Spezialist, weiß nicht, ob hier im Raum jemand ist, aber was eben sehr, sehr interessant ist, wo es nicht nur genetische wirklich Veränderungen sind, sondern durch äußere Einflüsse Veränderungen sind, die sich dann im Gesundheitlichen auswirken. Also Ernährung in der Schwangerschaft zum Beispiel kann das Kind, die Krankheit oder Gesundheit des Kindes beeinflussen. Das geht jetzt eben nicht über Genetik, weil es ja nur die Ernährung, sondern das sind eben andere Prozesse. Ist ja jemand im Raum, der sich speziell mit Epigenetik...
Ein Mikro brauchen wir bitte. Danke.
Ich weiß nichts über Epigenetik.
Ich wollte was anderes
vielleicht
sagen.
Vielleicht unser Kind auch.
Nein, bitte.
Mir fällt nur auf, dass wir selber auch immer von der männlichen Norm ausgehen. Wir versuchen zu interpretieren, wieso Frauen spenderfreudiger sind. Wieso sagt man nicht, wieso
warum
sind Männer, tun ja. das nicht. Die sind gehemmt, dass sie irgendwie nichts hergeben können. Also ich wollte nur mal auf das hinweisen, dass das wir selber richtig, ständig die männlichen Normen reproduzieren.
Das ist auch die Sprache wichtig, nicht? Also es ist ja, ich meine, teilweise ist es schwierig, wenn man sich wirklich konzentrieren muss, immer das auch richtig auszusprechen, aber es hat schon was, dass dieses Sichtbarmachen auch verbal einfach wichtig ist, nicht? Dass ich meine, Professorin hat auch für jeden am Anfang irgendwie komisch geklungen, obwohl es ja selbstverständlich, man ist Professorin, man ist nicht Professor, nicht? Aber das empfindet man, hat man am Anfang direkt komisch empfunden, fast abwertend, muss man sich denken, das ist ja Wahnsinn eigentlich, nicht? Dann heißt das, die Sprache kann doch irgendetwas zeigen und verbinden, und insofern ist auch ganz wichtig, dass man da immer korrekt die Sprache verwendet, weil das, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt ist zur Gleichberechtigung sozusagen.
Weiß jemand was zur Epigenetik zu sagen? Detaillierter? Bitte. Ja, bitte, sehr.
Da war letztes Jahr ein guter Artikel im Profil oder im Spiegel über Epigenetik. Wenn sich jemand dafür interessiert, das kann man sicher nur nachlesen. Soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass da hat man Beobachtungen gemacht, dass einzelne Proteine zum Beispiel, die man zuführt mit der Nahrung, dass die schon gewisse Einflüsse auf die Gene haben, Gene an- und abschalten können.
Ja? Nicht direkt, sondern zwar, so zu. Genau. Ja, genau, das ist gut erklärt. Ja. Schalten. Methylierungsprozesse.
Bitte, bitte ein Mikro. Ja. Nein?
Okay. Das, glaube ich, ist auch ein sehr, sehr interessanter Bereich für die Zukunft, wer sich da beschäftigt. Aber eben noch wenige offensichtlich.
Also wenn die Schwangere sich gut ernährt, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf ihr Kind, sondern auf ihre Kindeskinder und weiter.
Wahrscheinlich, also ganz, ja. Das geht dann auch sogar noch über Generationen. Genau. Ja. Also wobei sowohl Mangelernährung als auch Überernährung schlecht sind. Ja. Also bei, wie immer.
Ja, bitte.
Sie haben vorhin gesagt, dass epigenetischer Einfluss durch Ernährung während der Schwangerschaft auch grundsätzlich aufs Kind einen Einfluss hat. Ist das der Einfluss unterschiedlich, ob es Mädchen oder Junge ist?
Also was man zum Beispiel weiß, ist, dass, also gibt weiß, eine Studie, eine große gibt es jetzt, die zeigt, dass kleines Geburtsgewicht, was oft ja auch mit Mangelernährung oder teilweise auch schlechterer Plazenta-Durchblutung, aber meist Mangelernährung zusammenhängt, dass das eher bei Frauen später wieder zum Diabetes führt zum Beispiel und großes Geburtsgewicht eher bei den Buben. Also da gibt es jetzt Daten, dass das unterschiedlich sich auswirkt. Und großes ist meistens ja bei Überernährung, nicht? Auch beim Diabetes in der Schwangerschaft zum Beispiel. Mhm. Makrosomie.
Dankeschön.
Oder auch bei Nierenerkrankungen, nicht? Das ist auch spannend, dass die Nephrone da sich irgendwie unterschiedlich, gibt es auch die Daten mit der fetalen Programmierung, dass dann später eher Hypertonie und eher Nierenerkrankungen sind, wenn Mangelernährung im Mutterleib ist. Also es sind viele Dinge, die wir einfach noch nicht entsprechend beachten und auch noch nicht wirklich umsetzen können.
Die Gendermedizin ist ja eine sehr junge Wissenschaft. Ja. Erst, also
Und sie spielt ihm überall hinein, das ist auch das Schwierige dran, nicht? Weil man kann natürlich nicht alles wissen, aber es ist spannend, nicht? Und man braucht dann überall die richtigen Kooperationspartner in allen Gebieten, die dort wieder Experten sind, damit das auch gut weitergeht.
Bitte, ja. Noch eine kurze Frage, weil früher der Actimel blieb auch, beziehungsweise das Trinkdoch-Herbert-Phänomen auftaucht. Es ist aber schon auffällig hier, dass hier sozusagen, ich glaube, dass Männer sozusagen genauso den Blähbauch haben, nur wahrscheinlich das Schamgefühl bei Frauen viel höher ist diesbezüglich und agieren darauf.
Kann schon, genau, das ist auch, das kann sein, das wird auch wieder diskutiert.
Die Frage ist jetzt, ist das jetzt auch ein Gender-Phänomen, dass Frauen sozusagen auf dieses Produkt viel eher empfindlich reagieren oder sozusagen annehmend reagieren als wie Männer? Ist das auch biologisch bedingt oder ist das eigentlich nur eine Werbesuggerie?
Bitte nehmen Sie das Mikro.
Gebracht werden.
Ja, also das ist auch immer ein bisschen auch wieder mit dem Schönheitsideal, nicht? Die Frau muss ganz dünn sein und dann passt das Rockerl und so, ja, und um Gottes Willen der Blähbauch, alles zerspringt.
Außerdem möchte ich nur bemerken, dass unser Sohn jetzt aus der Schule heimgekommen ist, also Maturant, vor einigen Wochen gesagt hat, wisst ihr, unser Chemieprofessor hat gesagt, es ist so ein Klumper drinnen in dem Actimel, der grauset euch sicher, wenn es nur riecht.
Ja, das kann schon sein. Oder vielleicht sind die Frauen einfach gutgläubiger oder
Ich glaube schon, dass der prinzipiell, dass das nicht so schlecht ist, weil sie will keine Werbung machen, ja. Aber ich glaube, gerade diese Mikrobiotika und so, dass das schon wichtig ist und dass das durchaus seine Berechtigung hat, ja. Ob das wirklich jetzt bei Frauen so ein Thema mehr als bei Männern ist, kann ich also nicht sagen. Vom Absatz her wahrscheinlich, ja.
Also ich kann ein einfaches Hausmittel empfehlen, in der Früh, nach dem Aufstehen, ein Glas heißes Wasser trinken. Das fördert mit Sicherheit eine gute Verdauung. Also kann ich empfehlen.
Bei Mann und Frau. Nichts.
Bei Mann und Frauen, ja. Das hat mein Mann immer gemacht und ich mache das auch. Also ich kann das nur weiterempfehlen.
Nein, es gibt sicher genauso viele Männer, sicher viele, die auch unter Verstopfung und so weiter leiden, aber wahrscheinlich ist wirklich auch, dass bei Frauen das einfach mehr Thema ist. Und auch, das wird ja auch dauernd suggeriert, nicht? Das sind immer diese self-fulfilling prophecies, nicht? Wenn ich das immer sehe und immer suggeriert kriege, das fördert das dann auch wieder. Und dann schon klar, nicht? Dann bestätigt sich das wieder und das ist dann so eine Verstärkung, eine kontinuierliche.
Bitte.
Ich weiß nicht, welches Klischee schlimmer ist. Das Klischee der Blähbauchdamen oder das Klischee der dummen Männer? Herbert trinkt, das ist auch nicht gerade ein Kompliment für die Männer, oder?
Aber das sind die Frauen, die sich um alles kümmern, auch um die Gesundheit der Männer natürlich. Ja? Aber es stimmt, ich habe schon von mehreren gehört, dass das die Männer als diskriminierend empfinden.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, es kommen beide Geschlechter in dieser Werbung nicht besonders gut weg.
Ja, nein, ich glaube auch, es gibt einfach sehr viel sehr schlechte Werbung.
Ja, jeder kennt sie.
Aber es gibt auf YouTube sehr, sehr lustig, wenn jemand fad ist, wie heißt das? So Gender-Werbung, Gender-Spots auf YouTube, das sind köstlicher, ja.
Gibt es da, ich glaube, da hinten gibt es noch eine Frage? Nein? Keine Frage. Oh, ja, Iris, bitte.
Mich würde einfach der Forschungsgegenstand an sich interessieren. Gibt es Vergleiche eben zum Beispiel deutschsprachigen Ländern, wie Genderforschung etabliert ist? Welche Erfolge oder Fortschritte? Wo steht Österreich in dem Vergleich? Ich glaube, Kultur spielt ja da auch eine Rolle mit rein. Wie gehen wir untereinander mit um? Wie offen sind wir? Sehr oft ist bei anderen Studien Skandinavien wieder besser oder Vorreiter. Also können Sie da kurz ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, also in Deutschland gibt es an der Charité in Berlin ein Zentrum, da ist eine Herzchirurgin, die Professor Rigitz Zagosek, die schon seit Jahren ein echtes Genderforschungszentrum etabliert hat, halt auch in ihrem Bereich hauptsächlich, eben Herzgefäße, kardiovaskulärer Bereich. Aber die ist auch momentan Präsidentin von der Internationalen Gesellschaft und ist sehr aktiv, also mit der möchten wir natürlich auch kooperieren. Und dann gibt es das Karolinska-Institut in Schweden, die auch sehr schon etabliert sind in dem Bereich und auch sehr, sehr tolle Genderforschung machen. In den USA gibt es viele Zentren, auch viel im Bereich Women's Health, Frauengesundheit. Und ich glaube, in allen Ländern beginnt es jetzt schon, dass auch im Medizinbereich, weil Sozialwissenschaften, Public Health war das ja schon eher irgendwie immer ein Thema, so am Rande, aber in der Medizin selbst, auch in der naturwissenschaftlichen Medizin, und das ist ja auch wichtig, dass wir auch wirklich Grundlagenforschung machen, dass wir auch diese biologischen Unterschiede genauso auch differenzieren und dann zusätzlich eben auch die soziale Komponente, aber auch dieses Naturwissenschaftliche ist ganz wichtig. Und das etabliert sich jetzt langsam in den Hauptuniversitäten der einzelnen Länder. Und da sind wir, glaube ich, nicht so schlecht dann in Europa auch. Und vor allem durch diese Vernetzung mit anderen Zentren hoffe ich, dass wir da eben viel weiterbringen. Und wie gesagt, ist auch jeder eingeladen, wer selber gerne in dem Bereich irgendwie tätig sein möchte, hier zu kooperieren. E-Mail-Adresse ist, glaube ich, jederzeit auch übers Internet
ja
zu haben. Also wenn irgendjemand
aber dürfen möchte, wir das weitergeben?
Ja, sicher, ja.
Okay, wunderbar. Ja, gibt es keine Fragen mehr? Alles gesagt über Gendermedizin? Gut, dann danken wir recht herzlich für die wunderbaren Ausführungen. Und wir
ich danke für die vielen Fragen.
Also ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, Sie haben auch etwas mitnehmen können.
Und ich hoffe wirklich, dass vielleicht ein oder anderes überlegt oder zumindest weitererzählt. Dieser Universitätslehrgang ist sicher ganz toll und es sind ganz tolle Referenten, auch ausländische. Also das wird sicher eine tolle Sache.
Ja, wunderbar. Dann möchte ich noch einmal hinweisen, der Kepler-Salon braucht Freunde und Freundinnen, bitte. Tragen Sie sich ein und unterstützen Sie uns. Jetzt habe ich kein Programm für die nächste Woche zum Ansagen. Das habe ich jetzt nicht bei der Hand. Sie finden das auf unserer...
Ist das nicht der Fahrstuhl?
Der Fahrstuhl. Was ist ein Fahrstuhl? Genau, am Montag in einer Woche zur selben Zeit kommen Sie wieder. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aus der Kulturwissenschaft kann Sie sicher interessieren. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.